SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie gerade sind im Land, daheim oder unterwegs, wir sind live, senden aus der Ägerihalle zu Unteräger im Kanton Zug. Ich wünsche vor allem einen guten Sonntagmorgen und mehr einen schönen ersten Advent miteinander. Guten Tag, guten Morgen. Und Sie können sich mit mir freuen auf zwei besondere Lebensgeschichten. Der Traum vom Leben auf dem Land hat sie verwirklicht. Sie kommt aus der Stadt Zürich und wohnt heute auf einem Bauernhof auf knapp 1000 Meter. Die Landwirtschaft fasziniert sie seit ihrer Kindheit. Sie hat einen Master gemacht an der ETH als Agronomin. Hat für Swiss Re in Afrika Versicherungsmodelle für Kleinbauern entwickelt. Heute ist sie 32, verheiratet und ganz frisch Mutter von einer kleinen Tochter. Einen guten Sonntagmorgen, Laura Marti. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und auch mein zweiter Gast ist nicht hier in der Region aufgewachsen, geboren in La Chaux-de-Fonds, Kindheit und Jugend dann im Wallis und dann ab ins Lehrerseminar auf Zug, raus in die Welt quasi. Er war 10 Jahre lang Teil vom Komikerduo Edelmeiss. Heute steht er als Schauspieler auf der Bühne und talkt über Fußball beim Teleclub. Ein Multitalent, kann man sagen, verheiratet, Vater von 4 Kindern und ein Heizpaar. Guten Morgen, Sven Fuhrer.
Guten Morgen.
Man merkt zwei erwachsene Persönlichkeiten, die erst eben auch im Erwachsenenleben hierher gekommen sind in die Region. Ich nehme aber an, wegen den Steuern war es nicht damals.
Nein, das ist einfach ein angenehmer Nebeneffekt. Oder? Also das ist, wobei, dann müsstest du aber auch etwas verdienen, dass das etwas würde bringen würde. Oder anständig.
Und im Fall von der Laura Marti war es mehr die Liebe gewesen?
Liebe, ja, und eine super Gelegenheit, die wir hatten.
Ja. Aber was war denn das mit 20? Ich habe gesagt, warum da muss mit gut 20 Sven vorher gerade das Lehrerseminar zu Zug?
Ja, also bei mir ist es so, ich bin in einer Sportlerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war Hockeyspieler. Also ich bin sehr, sehr stark besetzt, also schon von Kindesbein mit dem Sport. Und das hat mich natürlich geprägt. Und somit habe ich dann auch ambitioniert angefangen, Sport zu machen. Als ganz Kleiner habe ich dann Hockey und Fußball gespielt und dann habe ich mich dann irgendwann mal entscheiden. Und dann habe ich dann wirklich Fußball gespielt, ambitioniert. Und habe dann, das ist so mein Hauptthema gewesen und habe nebenan das KV gemacht. Und dann ist das mit dem Fußball natürlich nicht gegangen. Das ist immer der grosse Traum, Profifußballer zu werden. Und dann hat das natürlich wie so oft nicht funktioniert. Also ich hatte eine neue Verletzung gehabt, hat das Kreuzband gerissen. Und dann wusste ich so, mit 20 jetzt müssen wir mich beruflich orientieren. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgetan. Und Lehre hat mich immer schon sehr fasziniert. Aha. Übrigens, das ist glaube ich deine Tochter, die man im Hintergrund kehrt. Hat die schon Hunger?
Sie redet auch mal mit. Ich weiß es nicht.
Das ist die Zira, die wir da gerade ein bisschen gehört haben.
Genau. Und nachher habe ich mich so umgetan. Dann ist aber das Lehrseminar in Zug. Ich hätte zwar im Wallis auch können machen.
Wallis hat ja sicher ein Lehrseminar.
Ja, aber hätte ich nur ein Jahr müssen warten. Und weil ich das auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe, habe ich eben Zug direkt können anfangen. Ich hatte das Gefühl, ich meine, so für einen Walliser, eben, wie du vorher gesagt hast, eine grosse, weite Welt. Das tut jedem gehören, wie zu unserem Tal aussen. Düsserschweiz, genau. Und so bin ich dann auf Zug. Und es ist wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden.
Ja, und im Fall eben von der Laura Marti, das müssen wir schon ein bisschen ausschildern. Schon als Mädchen fasziniert vom Leben auf dem Bauernhof und dann ein Agronom aus einer Bauernfamilie gefunden mit einem Hof dazu. Das ist ein bisschen wie der Sechser im Lotto.
Ja. Mit Zusatzzahl.
Oder? Genau, der Sechser im Lotto, das Weckli und am Beck seine Tochter, sagt man amig, oder wie?
Genau, nein, aber es ist ja nicht so einfach, nicht so klar gewesen, dass sie hier aufziehen
würden. Nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich bis Anfang letztes Jahr, Anfang 18, überhaupt nicht klar gewesen. Es ist der Familienbetrieb von der Familie von meinem Mann, irgendwie in der 7. Generation. Ist
das
da in Oberägerin.
Ins 18. Jahrhundert,
ja? Ende 18. Jahrhundert, genau. Ist aber vom Cousin von meinem Mann bewirtschaftet worden. Und wir haben schon immer, also in der Familie hat mir immer erzählt, wie schön es da oben ist und wie fantastisch der Bauernhof gelegen ist. Und so weiter. Und dann hat sich plötzlich die Gelegenheit ergeben, dass der Cousin hat irgendwie gemerkt, das Bauern ist nicht das, was er den Rest von seinem Leben machen will. Und hat gewusst, dass wir am Suchen sind. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ja, das ist ein riesen Zufall und ein riesen Glück für uns.
Aber eben die Faszination fürs Leben auf dem Land, die Landwirtschaft, der Bauernhof, das geht relativ weit zurück in Ihrem Leben, oder?
Das geht, ja, so weit ich denken kann, zurück.
Sicher? Warum denn? Also was ist es genau?
Die Frage kommt häufig. Ich kann es nicht sagen. Ich bin, seit ich ein kleines Kind bin, sind wir häufig in den Ferien auf dem Bauernhof gewesen. Viel im Berner Jura, in Italien. Und das war einfach die beste Zeit für mich im Jahr. Und ich war mir tot betrübt, als wir wieder heim in die Stadt.
Was hat es ausgemacht? Also ist es, was weiß ich, Tier? Ist es der spezielle Geruch, den man hat, wenn man auch mit Rennen? Ich rede jetzt nicht nur vom Mist, sondern von der Erde. Oder von frischen landwirtschaftlichen Produkten, um das mal schöner auszuschildern.
Ja? Also man schmeckt im Fall nichts. Es schmeckt sehr gut.
Ja, genau.
Also nein. Ich kann also duschen
für morgen. Absolut.
Ich war gestern Abend im Stall und habe tatsächlich nachher getuscht. Ich habe mir schon Mühe gegeben. Ich weiss es nicht, was es ist. Es ist sicher, wie viele wahrscheinlich kleine Kinder, so die Faszination der Tiere. Ja. Aber wir sind dort häufig in den Ferien 2 Wochen lang am Morgen um 5 Uhr konsequent aufgestanden, gehen misten, gehen Kühe füttern, bis der Bauer dann gekommen ist. Und wir konnten melken, haben da schwere Melkkessel umhergeschleppt. Schon einfach die Arbeit, auch die physische Arbeit irgendwie, denke ich.
Ja. Man hört ja, das Bauernleben ist schwer. Plus minus 3 Betriebe pro Tag gehen zu, sind nicht mehr am Bauern. Warum trotzdem denn den Schritt machen aus der Stadt auf den Bauernhof? Oder einen gut zahlten Job, sage ich jetzt mal, bei einem der grössten Rückversicherer auf der Welt aufgeben, um auf knapp 1000 Meter auf einen kleinen Betrieb zu wechseln?
Ja, schlussendlich ist ja die Frage, was wollen wir? Wollen wir möglichst viel Geld verdienen und das irgendwie maximieren? Oder wollen wir den Tag durch das machen, was einem Spass macht. Und ich denke schlussendlich, Bauern, das ist irgendwie der schönste Beruf, den man haben kann. Man produziert Nahrungsmittel, man schafft für aussen mit den Tieren. Ja, für mich ist sicher das, hat Priorität.
Schön. Sven Fuhr, da gibt es, glaube ich, eine Zeit in Ihrer Kindheit, wo dass wenn vor mit Geissen unterwegs
also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Laura erzählt. Also weil ich bin, also meine 2 Grossväter, mütterlicherseits, sind beide in der Landwirtschaft gewesen. Und das hat mich natürlich schon ein kleines bisschen mitgeprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eben so als 12-, 13-Jähriger habe ich die Möglichkeit gehabt, also dazumal ist es nicht die Möglichkeit gewesen, dazumal ist wirklich, habe ich müssen Sommerjob machen und dann bin ich ins Berner Oberland, auf die Alpen. Und bin dann 2 Sommer lang ein Geiss hier gewesen. Und habe jeden Tag 30 Geissen müssen melken. Und dann haben wir gekäset. Und dann hat es Fee gehabt. Und wir sind im Berner Oberland so ein Gusti, Rinderlini. Und, das war eine ziemlich strenge Zeit gewesen. Aber ich muss sagen, also dazumal als 12-, 13-Jähriger. Aber es hat mich sehr geprägt. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Laura erzählt. Es ist so, man schafft sehr hart, aber man hat auch immer ein Resultat dann nachher, oder? Und zwar ein Resultat, das man kann, was man kann angreifen, genau. Ja. Es ist nicht irgendwie etwas Fiktives. Und ich kann das nachvollziehen, dass das sehr erfüllend ist. Wobei, was ich eben noch spannend finde, ist, muss man den Agronomisch studieren, wenn man wirklich auf einem Bauernhof?
Nein, wahrscheinlich.
Nicht, oder? Weil, also wir haben ja nicht studiert, nur studierte Bauern hier in der Schweiz. Oder?
Nein, zum Glück nicht, wahrscheinlich. Ja. Nein, überhaupt nicht. Im Agronomiestudium lernt man überhaupt nicht praktisch Bauern. Das lernt man sehr viel Theorie und vielleicht viel über die Forschung und so ein bisschen Zusammenhänge hinten dran und Weltmärkte und weiss der Gucker was. Aber
bringt einem das etwas nachher aktiv jetzt im Hitzetag im 2019, wenn man Agronom ist und eben wirklich Landwirt das praktisch dort betreiben?
Ich glaube, ja, es bringt einem sicher etwas, eben, dass man so ein bisschen die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen einfacher versteht, aber es ist überhaupt kein Müssen und wahrscheinlich eine Bauernlehre würde einem sicher mehr bringen, um so einen Betrieb übernehmen.
Ist das so? Oder muss man sich als Bauer heutzutage neu erfinden?
Das ist dann unabhängig, ob man Agronomie studiert hat oder eine Bauernlehre gemacht hat. Wahrscheinlich ist es sicher eine Herausforderung, gerade wenn man so einen kleinen Betrieb hat wie wir jetzt. Unter dem Schweizer Durchschnitt sicher von der Größe. Ja, muss man seine Nische finden und irgendwie, ja, wahrscheinlich muss man sich ständig ein bisschen neu erfinden oder wird das müssen in Zukunft, ja.
Hey, jetzt habe ich da fast deine Rolle übernommen.
Ich kann da gerade einhängen. Oder? Man merkt, dass Sven Fuhr ist ein Multitalent. Das habe ich am Anfang der Sendung gesagt. Lehrer gsi, Schauspieler, Kulturredakteur beim Fernsehen, Comedian mit Edelmeis, mitsamt Zirkus-Tournee beim Knie. Jetzt Fußball, Sporttalker, Journalist, Moderator. Wer ist er denn jetzt? Oder? Also, ist das manchmal auch, ja, Geisshirt, genau.
Geisshirt, auch noch. Ja. Das wäre an erster Stelle.
Ist es manchmal schwierig, wenn man wirklich so viel Seiten hat an einem, die man einfach erfüllen und abprüfen kann?
Ja, es hat natürlich eine gute Seite und es hat auch ein bisschen negative Seite, wenn ich ganz ehrlich bin. Also einerseits ist es natürlich extrem spannend. Ich habe wirklich keine Karriereplanung, sondern ich bin einfach einer, der relativ offen durchs Leben geht und alle Antennen immer rausgefahren hat. Und ich habe halt einfach, interessiere mich auch sehr viel und habe mich sehr früh für viel interessiert. Und das hat so wie mein Spektrum relativ weit aufgemacht. Aber man muss schon auch unglaublich aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, oder? Also, dass man das vielleicht nicht alles zur gleichen Zeit macht, was du jetzt gerade aufgezählt hast, sondern dass man das vielleicht so eins nach dem anderen macht. Und einerseits ist es eben sehr spannend und andererseits kann es eben auch sehr belastend sein, weil es gibt natürlich logisch Überschneidungen, oder? Also, wenn man halt einfach verschiedene, aber jetzt bin ich auf Tournee mit dem neuen Programm und parallel habe ich aber natürlich den Job im Teleclub, wo ich halt eben Sporttalks leite als Moderator. Und das muss irgendwie zusammenander verbinden. Da habe ich eben, wie du am Anfang gesagt hast, eine sechsköpfige Familie, dass der würde ich sehr gerne auch noch gerecht werden. Und ja, dann gibt es eine Haufen kleine Sachen und man muss halt dann gleich auch immer ein bisschen über eine Nasenspitze schauen, was macht man im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr. Und das birgt natürlich schon auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich
ja, gewisses erzählt. Stresspotenzial. Also wo, jetzt sag mir es doch einfach du in dem Fall, oder? Bei der Christian wir haben, und Laura. Wir machen bei du.
Sie ja, ja, das ist viel einfacher. Ja, gut.
Wie handelst du denn den Stress? Also es hat ja durchaus ein Potenzial, dass man sich eben, du hast gesagt, verzetteln, oder? Ja. Dass es Momente gibt, wo der Pegel so hoch wird, dass es eine kleine kritische Größe kommt. Also gibt's so Momente?
Nein, mein Wesen, ich bin einer, der sehr gut in der Gegenwart leben kann. Also ich bin nicht einer, der mir einen extremen Stress macht. Logisch ist dann die Belastung der Moment relativ hoch. Das kann passieren. Aber alles das, was ich mache, macht mir Spass. Und wenn es dir Spass macht, hast du einen relativ breiten Rücken und dann bist du auch zu einigem feig. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in meinem Leben erfahren. Und es ist nicht so, dass ich das nachher als Stress empfinde. Obwohl, logisch, es gibt einen gewissen Leistungsdruck, oder? Man muss ein Stück auf die Bühne bringen, oder man muss eben die Sendungen auf den Punkt bringen, und man muss auch dementsprechend vorbereitet sein, oder was auch immer. Also, das ist natürlich schon, man hat einen hohen Anspruch an sich selber, aber ich kann sehr gut in der Gegenwart leben und das eigentlich auch geniessen. Und wenn ich dann aber einen Moment Freizeit habe, das ist nur ein halber Tag, dann kann ich auch die Freizeit sehr gut leben. Also wirklich dann auch in der Gegenwart und kann mich sehr schnell erholen und die Batterien wieder aufladen. Ja. Das ist so ein, eine Begabung, die ich bekommen habe, wo ich nicht irgendwie dem Vergangenen oder was kommt nachstudiere. Und darum, glaube ich, habe ich nicht so extreme Stressmomente, dass ich so in einen kritischen Zustand komme.
Mhm. Reden wir schnell über wie ihr euch in der Familie organisiert.
Ja, Laura, ich habe Wunder.
Ja? was haben Sie für eine Rollenteilung daheim in diesem Fall?
Fragen wir doch zuerst Laura mit mir.
Bei uns ist es noch ein bisschen einfacher mit einem Kind wahrscheinlich.
Genau.
Ja, jetzt für den Moment bin ich im Mutterschaftsurlaub. Ja. Das heisst, das macht sicher viele Sachen einfacher.
Und ist das als Landwirt, Mutterschaftsurlaub?
Ja.
Also das heisst, du bist faktisch...
Jeder Selbstständige kann sich versichern.
Aha.
Die Arbeit ist wegen dem noch nicht gemacht, ja. Genau.
Ja.
Aber kann sich versichern und bekommt...
Aber ich glaube nicht, dass du nicht schaffst neben dem, oder?
Also ich ganz ehrlich habe jetzt bisher sehr wenig geschafft auf dem Hof. Okay. Es ist einfach noch schwierig, weil bis man das Kind gestillt hat, sich umgezogen hat im Stall und ist, kann man mehr oder weniger kehren und wieder stillen.
Ja.
Wir haben es ein paar Mal probiert, aber es ist nicht so erfolgreich bisher.
Okay.
Das heisst, für den Moment bin ich relativ viel mit unserer Tochter, macht ja auch Sinn. Und ansonsten, ich habe den riesigen Vorteil, dass jetzt eben mein Mann, der Adrian, sehr viel umeinander ist. Oder? Er schafft noch zwei Tage zu Basel, aber ist sonst immer auf dem Hof und da kann man auch das Kind mal in die Hand drücken.
Also das ist schon meine Frage, oder? Jetzt junge Bauern im 21. Jahrhundert, bald im dritten Jahrzehnt von diesem Jahrhundert. Mhm. Wie organisiert man sich quasi als moderne Bäuerin und als moderne Bauer mit all den Diskussionen, die jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelaufen sind, über Geschlechterteilung oder Rollen, die man hat? Wie machen die das auf dem Hof?
Also ich kann nicht beantworten, wie man das macht. Ich glaube, es kommt sehr darauf an.
Wir machen dir das in dem Fall.
Was man will. Yeah. In unserem Fall teilen wir das sehr fest halb-halb. Also der Adrian will genauso Vater sein, wie ich Mutter sein. Und ich will genauso in der Landwirtschaft arbeiten, wie er auch. Und die Idee ist, dass wir das wirklich mehr oder weniger halb-halb machen. Dass beide die Arbeit auf dem Hof können und dünn machen. Und genauso beide unsere Tochter betreuen. Und dann wird es sicher einen Moment geben, wo mal der eine, aber ich werde jetzt ab nächstes Jahr wieder auswärts arbeiten. 40% oder so. Das heisst, ich habe das noch zusätzlich und irgendwann kehrt sich das dann. Vielleicht gibt es eine Phase, wo es umgekehrt ist.
Aber das habt ihr abgemacht miteinander?
Ja, das muss man. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das vorgängig auch abmacht. Dass man nicht plötzlich das Kind hat und merkt, ui, man hat ganz unterschiedliche Vorstellungen, oder?
Aber ist jetzt das eine emanzipierte Bäuerin im 21. Jahrhundert, dass die Scheide die gleiche Arbeit macht wie der Mann? Also, weil sonst hat man ja das Klischeebild, dass halt bei einer Bäuerfamilie Frau eher Haushalt garten Hühner und der.
Und der ja, die Landfrauenküche
hat. Küche, oder? Ja, ihr prägt das
Wir machen das Klischee mit, das bei uns,
Und auf der anderen Seite hast du den Mann, der auf dem Feld ist und beim Vieh und so weiter, oder?
Ja, also die Landfrauenküche gehe ich nie, es gäbe es totalen Desaster, das ist im Teil schon klar.
Aber vielleicht der Mann?
Vielleicht, ja, also er kann sehr gut kochen. Ja, ich glaube, man kann durchaus auch emanzipiert sein, wenn man wahrscheinlich, wenn jetzt eine Frau gerne den Haushalt macht und den Garten und die Hühner. Es ist eine Frage von den Präferenzen. Jetzt, in unserem Fall, man sollte das machen können, was man gerne macht, denke ich. Und wichtig ist sicher, und das gibt viel zu reden, nämlich, dass die Frauen häufig nicht versichert sind und eigentlich gratis arbeiten und keine AHV haben und keine Altersrente haben. Und das ist für mich der emanzipierte Teil. Es ist dann ein bisschen gleich, wer welche Arbeiten macht. Aber wichtig ist, dass beide Arbeit wertgeschätzt wird und man sich einen Lohn zahlt und irgendwie den Landwirtschaftslohn auch aufteilt auf beide, oder? Sonst gibt es viel die Altersarmut oder was auch immer.
Ja. Sind wir der Rollenteilung bis vorher zu
Hause? Ja, genau. Er lenkt ein bisschen ab,
wenn
oder?
Wenn vorher so viel unterwegs ist. Ausweichstrategie da.
Ja, genau. Ich habe mich sehr für die Laura interessiert, was ich nicht erzählen muss. Nein, also es ist natürlich eine Paarvorsleistung, eben mit vier Kindern. Und ich bin viel unterwegs und habe viel oben, aber ich habe sehr eine gute Freude. Sie sitzt da gerade in der ersten Reihe. Und sie schafft eigentlich auch. Sie ist berufstätig, sie ist Lehrerin zurzeit und hat nebenan auch noch eine Ausbildung, die am Laufen hat, und hat eigentlich immer geschafft. Und ich muss sagen, also, man muss sich schon extrem gut organisieren. Logisch haben wir auch ein bisschen Support, also von der Schwiegermütter, die in der Nähe wohnt, auch in Zug, oder meine Mütter, die das GEA hat und gerne mal aus dem Wallis rauskommt und auf Bar zu uns kommt, besuchen. Aber eben mit vier Kindern, 17, 15, 12 und 4-jährig, hat man relativ einen grossen Range und ein unterschiedliches Bedürfnis, entgegenkommen. Vor allem eben, wenn es dann aufwendige Hobby haben wie Eishockey-Kinder, wie Hockey spielen und so weiter, wo man muss fahren und das ist gut, es hat aber eben auch den Vorteil, dass ich viel daheim arbeite. Also das heisst, alle Vorbereitungen, ich habe das Büro daheim. Es hat eben auch da wieder wie zwei Seiten. Einerseits bin ich zwar physisch viel daheim, aber hat dann gleich nicht verrückt viel Zeit, so explizit mit der Familie zu sein, oder? Weil man hat dann ja immer, die Arbeit ist so nach und man ist dann schnell mal wieder im Büro und verschwindet in einem Büro und macht wieder etwas. Und früher haben wir das eigentlich viel besser geregelt, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich auch einen klassischen Papi-Tag hatte, als ich gesagt habe, der Tag bin ich jetzt voll für Kinder. Und Evelyn ist dann am Arbeiten. Und das haben wir jetzt gerade letztens wieder diskutiert. Das muss irgendwie wieder ein Thema werden, wenn ich dann meine ganz berufliche Situation wieder ein bisschen konsolidiert habe, dass ich auch mir wieder ganz bewusst einen Tag rausnehme und sage, okay, dann bin ich da. Logisch mache ich das jetzt euch, aber halt einfach zweimal halbpatzig anstatt einmal richtig. Und darum ist das natürlich schon ein kleines Unternehmen, so eine Familie, wo man sich gut organisieren muss. Das ist so.
Das persönlich live auf SRF 1 mit dem Sven Fuhrer. Multitalent, sage ich jetzt einfach noch mal schnell zusammenfassend. Und Agronomin, Bäuerin, darf man sagen, Laura Marti als zweiter Gast. Ich würde gerne einhängen bei euren Wurzeln, die herkommen. Ich habe es bei beiden schon so ein bisschen am Anfang erwähnt. Auf der einen Seite die Stadt Zürich bei der Laura Marti als Tochter von einem Psychologenhaushalt. Ja. Mutterpsychologin, Vaterpsychiater, beide therapeutisch tätig. Wie wächst man auf in einem Psychologenhaushalt?
Jetzt muss ich aufpassen, ich glaube, sie hören beide zu.
Okay.
Ich denke, also ganz ehrlich, ich selber, ich kann den Vergleich nicht, aber habe keinen grossen Unterschied gemerkt, glaube ich. Ich würde auch sagen, ich glaube, Psychologeneltern machen vielleicht die grössten Fehler nicht, aber die heißen sind sie auch Privatpersonen und Eltern und wahrscheinlich nicht so distanziert, wie wenn sie mit ihren Kunden oder Patienten sind, wo sie den objektiven Blickwinkel haben. Ja.
Auf der einen Seite ist ja dort, die Natur hat schon eine grosse Rolle gespielt, eben das Reiten, weiss ich. Und dann auf der anderen Seite auch die Musik, Harfe. Wie kommt man als Achtjähriger dazu, dass man Harfe spielen will?
Das ist eine gute Frage. Wir haben eine Zeit lang in Feldmeilen gewohnt. Und dort haben wir eine Nachbarin gehabt. Und die ist sicher 7 Jahre älter, ist sie, glaub ich, als ich. Mein grosser Vorbild war. Wenn man als kleines 4-jähriges Mädchen, oder? Tut man da die grösseren Mädchen anhimmeln. Die hat Harfe gespielt. Und mein Schluss wäre, dass das sicher, der ausschlaggebende Grund war, dass ich das auch haben will. Ja. Ich bin allerdings nie ein grosses Musiktalent, ehrlich gesagt.
Okay, was heisst das?
Ich habe das gespielt, so die obligatorische Zeit, wo man das muss, denke ich, in der Schule, weiss nicht, bis zur 6. Klasse. Und dann sind andere Sachen interessanter geworden.
Okay, zum Beispiel das Theater spielen. Also, ja, genau. Laura Marti hat Theater gespielt in ihrer Jugend, sage ich jetzt, in Kindern, aber Jugend. Ich glaube, das war eine wichtige Zeit gewesen.
Das war eine super Zeit. Also, ich habe es vor allem sehr gerne gemacht. Ich habe es in einer kleinen Impro-Theatergruppe gespielt. 4-5 Leute waren wir. Und dann haben wir weniger wirklich Rollen gelernt, aber einfach viel improvisiert und alles Mögliche. Das ist einfach, es ist sehr cool, wenn man so einen Abend pro Woche die Welt neu erfindet oder irgendwelche Rollen spielt und einfach Spass hat.
Aber ist das mehr Theatersport gewesen? Oder habt ihr dann auch Aufführungen gehabt oder Sticker gemacht? Oder einfach nur für einfach das gemacht?
Wir haben schon auch Aufführungen gemacht, aber es ist mehr, wir haben nicht primär auf die Aufführungen hingeschafft. Das ist so ein bisschen ein Nebenprodukt, das man ab und zu irgendetwas zu älter zu zeigen hat oder so. Ja.
Und im Fall von Sven Fohrer ist, glaube ich, vor allem der Sport ganz wichtig. Also der Vater, der Gaston Fohrer, ist, kann man sagen, eine Hockey-Legende im Schweizer Eishockey.
Kann man sagen, ja, das ist er gewesen. Ist
Lachotfond gespielt, in Genf gespielt.
Genau.
Und das hat das prägt einmal so.
Das prägt ihm, ja, das prägt ihm. Und das ist eigentlich schon noch schön. Ich habe das, eben, wie du sagst, ich bin Schottfond geboren und bin eigentlich von Kindsbein mit dem verbunden gewesen, mit dem Sport, oder? Und er hat dann, nachdem, ich bin 4 Jahre gewesen, sind wir dann zurück ins Wallis, dann hat er die Karriere beendet und dann hat er dann noch ein bisschen Nazi B gespielt, bei Fisp und so. Und dann habe ich die Erinnerung gerne, wo ich bei Match schaue und so weiter und so fort. Und das ist eine extrem schöne, spannende Zeit gewesen und, wie ich gesagt habe, sehr prägend. Aber, ich muss sagen, man ist dann auch wie ein bisschen besetzt. Also, das heisst, man ist immer der Sohn vom. Oder? Weil das heisst, du bist der Kleine vom Gasto. Du bist der Kleine vom Gasto. Und das geht eigentlich durch die ganze Kindheit durch. Und einerseits ist das sehr inspirierend, rein vom Sport her. Also, das heisst, man will natürlich auch irgendwo, vielleicht ist das der Grund, warum ich mich schlussendlich für Fußball entschieden habe, nicht für Hockey.
Ja, weil
Füßstapfen so gross waren von meinem Vater. Dass ich glaube, es war mehr ein pragmatischer Grund gewesen, weil wir haben zu Gleis gewohnt, also zu Brieg-Gleis, und der Hockeyclub war in Fisch gewesen, das ist 10 Kilometer auseinander. Und ich wollte halt einfach mit meinen Schulkollegen schutten, weil das ist natürlich, das sind wirklich die Freunde gewesen, und die von Fisch habe ich ja nicht wirklich kennt, mit denen bin ich in der Schule. Und das ist, glaube ich, wirklich als Kind, weil du einfach mit deinen Kollegen zusammen sein und darum habe ich mich eigentlich schlussendlich für Fußball entschieden. Das ist dann der Grund. Aber es kommt dann, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwann einmal der Punkt, wo man das auch ein bisschen satt hat, der Sohn vom zu sein. Und eben mit 20, wo ich mich dann wirklich beruflich orientiert habe, bin ich ja dann wirklich so ein bisschen in eine ganz andere Richtung, bin ich dann ins Lehrerseminar. Und dann hat mich dann die Schauspielerei angefangen zu interessieren, sehr interessieren, also was ja wirklich ganz ein Alternativprogramm ist zum Sport. Und ich habe gemerkt, das hat immer irgendwie geschlummert in mir. Und es hat einfach keinen Platz gehabt, weil ich halt einfach wirklich besetzt war mit Sport. Und irgendwie habe ich das auch als Chance gesehen, mich wie von dem Sport zu emanzipieren. Also ich habe mich nach wie vor für Sport interessiert, aber habe ihn immer natürlich so aktiv gemacht. Und ich habe das habe ich als Chance empfunden, mich irgendwie ein bisschen abzunabeln von dem ganzen Sportfamilie-Dings, wo ich in meiner Kindheit und Jugend gesehen habe. Und habe das auch als Chance gesehen, wie wir eine eigene Identität kennen. Oder, wo ich mir selber erarbeite, wo ich jetzt nicht von der Familie mitbekommen habe. Und das ist vielleicht am Anfang recht anstrengend auch gewesen, weil das andere ist wie selbstverständlich ja dann gegangen und das ist dann so mitgelaufen. Aber es hat mir auch gut getan. Also, es hat mir auch ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Also, einfach für meine Grundpersönlichkeit. Und das ist schon ein spannender Prozess. Also, wenn ich so sehe, eben die ersten 20 Jahre wirklich sehr sportprägt und ab 20 Jahren immer noch sehr Sport, aber jetzt in einer anderen Form. Das war einfach in meinem persönlichen Bedürfnis gewesen. Aber eben dann bin ich wirklich dann in Richtung Kultur und Unterhaltung und Medien gegangen. Wo.
Das Talent für die verschiedenen Schweizer Dialekte, woher kommt das? Also ist das schon bei euch in der Familie gewesen, oder ist das wirklich, es ist jetzt
Sven Fohrer? Herr Zeugin, ja, hören Sie jetzt einmal. Wir können es
schon. Den ich wollte
kleine Edel, den hast du wollen hören, gell? Das ist lustig. Also, in der Form habe ich schon wirklich in meiner Kindheit und Jugend so ein bisschen gespürt. Ich habe gerne einen Lehrer parodiert. Und ich habe, und warum Basler Dialekt? Ich habe dir das im Vorsprach erzählt. Mich hat als Kind der Querschnitt von der Basler Fasnacht enorm fasziniert. Weil es hat, es ist einerseits Fasnacht und andererseits hat es auch eine gewisse Melancholie. Das Gässle und Scheissdreckzögli und so, oder? Also, das ist so, das ist wirklich die Basler Fasnacht. Das hat mich extrem fasziniert. Und gleichzeitig ist es sehr mir vertraut gewesen, weil wir haben Wallis auch Tambour und Pfeifer. Zwar andere Pfeifen, nicht Piccolo, nicht so giftige wie das Basel, sondern eher so
holzige,
natwärisch Pfeifen, genau. Und ja, als Kind habe ich dann oftmals Lehrer parodiert. Ich bin sogar engagiert worden von anderen Klassen, wo für Abschlusspartys, wo ich dann einen Lehrer habe parodiert. Da hat's einfach, ich weiß nicht, ob das noch etwas sagt, Herzblatt mit dem Rudi Carrell, oder was früher gegeben hat. Und dann haben wir Herzblatt gemacht und dann anstelle, dass ich der Rudi Carrell war, bin ich dann irgendeiner von diesen Lehrern gewesen und habe irgendwelche Schüler verkuppelt und habe dann die Lehrer parodiert. Und das ist irgendwie, ja, ist das ein bisschen das Talent, das ich hatte. Wo ich aber die ersten 20 Jahre nur so peripher kultiviert habe und später habe ich das wirklich auch ein bisschen auspacken. Also das ist Dings. Aber zurück für den Gedanken wegen Basler Fasnacht. Ich habe dann irgendwann einmal in meinem Leben die Chance bekommen, wirklich in die Basler Fasnacht einzutauchen, und zwar mit Edelmais. Hey, wir haben eine Vorfasnachtsveranstaltung gespielt, Charivari heisst die, im 2008, 2009 und so. Und dann habe ich gedacht, endlich kann ich so meine Faszination, die ich als Kind hatte, jetzt mal schauen, ob das wirklich auch ist, aktiv. Und dann bin ich komplett in die Basler Fasnacht eingetaucht. Und ich muss sagen, ich meine, Zuger haben ja auch eine ganz tolle Fasnacht und die Innerschweiz hat auch sehr eine tolle Fasnacht. Und die Wallis eben auch, aber ich bin nie wirklich der Fasnächtler gewesen. Und irgendwie hat es mir die Basler Fasnacht dann irgendwo angetan. Und dann bin ich da eingetaucht. Und seitdem gehe ich jedes Jahr an einem Morgenstreich, wenn es irgendwie möglich ist, mit einer Clique und nehme zwei, drei Kollegen mit, wo ich einfach denen das ermögliche, das einmal zu erleben.
Die gehen voll kostümiert.
Wir gehen mit, ja, mit Larven, allem Kostüm, alles Vollgas.
Schön, Geschichten, die das Leben schreiben. Das ist oder so Basler-Geschichten.
Ja, genau. Nein, das ist ja schön an der Schweiz. Wir haben einfach so Traditionen, wo mich extrem, also euch Urnäsch würde mich sehr interessieren, das Dreichle und so weiter und das die Jütz und so irgendwelche Sachen. Also ich finde, das ist, wir haben so eine reichhaltige Kultur und wenn man die Chance hat, eben mal so einzutauchen und schauen, was steckt da dahinter. So ist das, finde ich, eine enorme Bereicherung. Ja.
Das persönlich live auf SRF 1 mit Sven Fuhr und Laura Marti. Jetzt sind wir so eingetaucht in die Welt der Schweizer Kultur. Laura Marti ist extrem viel gereist, noch bis vor kurzem eben für Swiss Re in Afrika gewesen, aber auch schon während der Bachelor-Ausbildung 2010 in an der Elfenbeinküste gewesen. Das war 2010 eine ganz heisse Zeit gewesen, politisch auch. Die sind dort direkt in die Präsidentschaftswahlen reingeraten. Was war das für ein Erlebnis gewesen?
Also generell hat mich, ich war dort 3 Monate in Afrika gewesen, in der Elfenbeinküste. Und das war eine super Erfahrung, es war wahnsinnig spannend. Es war, glaube ich, das erste Mal gewesen, wo ich so in einem wirklich kulturell ganz anderen Kontext gewesen bin. Ich bin vorher schon in Neuseeland und Lateinamerika gewesen, aber das ist uns noch relativ ähnlich. Und jetzt Westafrika, gerade auf dem Land, in kleinen Dörfern, ist wirklich sehr, sehr anders.
Was ist anders? Dass wir das noch ein bisschen greifbarer machen können. Also was,
Es ist, man muss sich das vorstellen, ich muss es ein bisschen beschreiben. Wir waren in einem kleinen Dorf gewesen, ich und ein Kollege für unsere Bachelorarbeit. Die Idee war, irgendwie herauszufinden, ob Bauern Zugang haben zu Mikrokredit. Irgendetwas, das völlig nicht funktioniert hat, schlussendlich. Und wir sind in dem Dorf gewesen. Das Dorf, das ist 14 Kilometer, glaube ich, weg von der nächsten Theater Strasse. Das ist wirklich so eine Sandpiste gewesen, dort hin. Es hat kein fließendes Wasser gehabt. Unser Haus, wo wir dort gewohnt haben, aber die meisten Häuser haben keinen gehabt. Es hat keinen Strom gehabt. Es sind wirklich halt mehr oder weniger Lehmhütten, zum Teil auch aus Bachstein, mit Strohdächer. Also schon das ganze Setting, wenn man in so ein Dorf kommt, ist halt sehr, sehr anders, als was man kennt, oder? Hühner, die rumlaufen und viele Kinder, wie man sich's vorstellt, schlussendlich. Und das ist vielleicht das eine. Und das andere ist halt schon die Art, das ist genau das, was man den Kulturunterschied nennt, die Art, wie die Leute miteinander reden, ist gerade im ländlichen Raum noch sehr, sehr traditionell und sehr, eben sehr anders zu uns. Man hat ganz, ganz klar definierte Begrüßungsrituale, wenn man zu jemandem kommt, dann, wenn man Grüezi sagt, wie diese Grüezi sagt, und dass man einen Stuhl abboten bekommt und Wasser abboten bekommt und die Nouvelle, also die Neuigkeiten gefragt wird. Und das ist alles, ja,
Ritualisiert.
Das ist sehr ritualisiert. Ja. Eben, gerade, wenn man so eine Arbeit macht, noch mehr, dann muss man zum Chef du Village, also zum Dorfoberhaupt, zuerst sich vorstellen und dann nochmal vorbei und dann irgendwie die Erlaubnis fragen, dass man da Leute interviewen. Und das ist alles am Anfang, wenn man in so einen Kontext kommt und das nicht kennt, überfordert einem das wahrscheinlich ein bisschen. Mhm. Das ist von dem her, das auch zu lernen und das zu verstehen. Und nachher, sobald man die Sprache oder die Kultur mal ein bisschen kann, dann eigentlich merken die Leute hinten dran, sind genau wie du und ich, oder? Das ist sehr Ähnliches. Aber einfach, man muss wie die Art lernen, wie man kommuniziert.
Und dann alles noch Französisch, oder? Und dann je nachdem, wie man einen Akzent vom Französisch, mit dem Schulfranzösisch, ich weiss nicht, wie weit das man da kommt.
Ich habe vor allem im Gymi Italienisch gehabt, anstatt Französisch. Das hat man bei uns können wählen oder abwählen, oder? Es war meist Französisch abgewählt gewesen, wahrscheinlich. Und habe sehr viel Französisch in Westafrika geredet und eben mit dem Dialekt. Dort kommt dann mein Dialekt.
Der Dialekt ein bisschen aufgenommen sogar.
Français très africain. Genau, rede ich jetzt zum Beispiel. Das ist halt dort, wo man es lernt.
Ja.
Den Dialekt redet man dann wahrscheinlich. Genau, das ist am Anfang sicher eine Herausforderung.
Gerade wenn man Sprache was mich jetzt in dem Zusammenhang noch interessiert, ich habe ja 2014/15 bin ich in Australien für Schweizer Fernsehen und da bin ich auch zu einem Landwirt gegangen. Also das war so ein Cattle Station mit
Dings. Hast du eigentlich nicht verstanden, oder?
Nein, ja logisch, also jetzt nicht jetzt wegen dem Dialekt her, aber was ich habe da ganz ein eindrückliches Erlebnis gehabt. Es war 43 Grad im Schatten gewesen, eben die Rinder und Friel, also Ross hat es gehabt und extrem abgelegen ist das gewesen, also wirklich weg vom Schuss, wirklich im Outback. Aber ich habe mal gemerkt, dass es unglaublich viele Parallelen gibt zum Beispiel zu den Bergbauern hier in der Schweiz. Also die kämpfen mit ganz ähnlichen Problemen. Also logisch ist die Natur ein bisschen andere. Und ich habe den Umgang innerhalb der Familie und wie man einander hilft und so weiter, habe ich extrem viele Parallelen und ich habe mich sehr, also in Australien war das der Moment, wo ich mich fast heimisch gefühlt habe, weil ich es halt von mir daheim gekannt habe. Und ich habe so das Gefühl, ich habe der Familienzusammenhalt und der Kampf gegen die Natur und gegen die Naturgewalten und wie machen wir jetzt das und können improvisieren und so weiter. Also, das ist noch interessant. Es ist so weit weg und ist so ein anderer Kontext. Aber so die Grundprobleme von der Landwirtschaft sind ganz ähnlich. Und wie man mit dem umgeht, habe ich die Erfahrung gemacht, sind sehr, sehr ähnlich.
In Westafrika?
Ja, es ist das Gleiche. Einfach, ich denke, dort Probleme, die wir wahrscheinlich da in der Landwirtschaft haben es dort auch. Eben gerade Kleinbauern mit zum Teil, wie können sie die Produkte vermarkten, welchen Preis bekommen sie dafür und so. Das sind ja Diskussionen, die es bei uns sehr viel gibt, auch in der Landwirtschaft. Dort sind einfach die Voraussetzungen schon nochmal viel schwieriger. Und dann noch mit Wunsch, eben, wo du keine Ahnung hast, was sind die offiziellen Kakaopreise, wäre es jetzt in dem Fall. Und du bist ein bisschen abhängig von dem, wo mit dem Auto ins Dorf kommt. Weil es hat ja nicht mehr ein Auto, sonst, um den Kakao zu holen, dann musst du dann halt den Kakao verkaufen, für welchen Preis auch immer er dir zahlt.
Ja.
Das ist schon einfach, ich habe dort schon auch nachher bei meiner Arbeit bei den Schweizer Rück schon gestaunt. Es ist einfach sehr schwierige Umstände für die Leute zum Arbeiten. Da sind wir schon auch sehr verwöhnt, auf eine Art.
Und politisch natürlich sehr labil. Also dort, 2010 sind jetzt mitten in die Präsidentschaftswahlen reingekommen, im Oktober. Ist das lebensbedrohlich gewesen?
Nein, also jetzt, für uns jetzt nicht. Wir sind dort, es hat ja einen ersten Wahlgang gegeben und wir haben für den zurück müssen in die Hauptstadt. Sie haben dann die Leute zurückgezogen, alle Schweizer und wahrscheinlich alle Nationalitäten. Und dann bei dem Wahlgang ist ja das gewesen, dann oder zwischen den Wahlgängen hat es dann einen zweiten gegeben und nach dem zweiten ist es dann eigentlich explodiert. Dann ist der Bürgerkrieg nochmal losgegangen. Und schon zwischen den Wahlgängen sind wir eben am Rand von Abidjan gewesen, von der Hauptstadt. Und dann hat man gemerkt, es brodelt. Es hat wirklich brodelt, weil die Leute sind der alte Präsident satt gewesen. Und haben, oder sicher einen grossen Teil der Leute, und haben wollen, dass der geht. Und zum Teil hat es dann schon mit Schüssen gehört in der Nacht, also die Leute haben in die Luft geschossen, aber wo man gemerkt hat, es hat eine wahnsinnige Spannung. Und wir, eben für uns ist es darum nicht lebensbedrohlich gewesen, weil wir sind eigentlich fertig gewesen mit unserer Arbeit, mehr oder weniger. Und wir haben dann wahrscheinlich die plus minus letzte Gelegenheit, wünscht, dass wir noch einen Bus nehmen, sind nach Ghana über die Grenze gegangen, und sind dann dort, haben wir noch 3 Wochen Ferien gemacht. Und nachher war es eigentlich, was da wirklich explodiert ist. Und die anderen Leute, die dort geforscht haben, die sind dann relativ lange eingesperrt und sind am Schluss ausgeflogen worden, eigentlich. Also dort ist es dann nachher schon kritischer geworden.
Und nachher wieder mal zurückgegangen an die Elfenbeinküste?
Ja, ich bin noch ein paar Mal für Swiss Re. Ich finde es ein fantastisches Land. Also ich bin wahnsinnig gern dort. Und eben sobald man ein bisschen die Art reden versteht und den Humor, den die Leute haben, ist es super. Also ich habe immer einen riesen Spass gehabt dort. Ja, das ist wirklich nicht das zweite Zuhause, das vielleicht nicht gerade, aber ein Land, wo ich mich sehr wohl fühle, ja.
Schön. Die sind beide verheiratet und haben ganz unterschiedliche Geschichten wieder zu ihren Partnerin oder Partner gekommen sind. Sven, vorhin in deinem Fall, wo hast du deine Frau kennengelernt?
Oh ja, das ist eine spannende, intensive Geschichte. Also das heisst, ich bin ja dann, nachdem dass ich Schule gehabt habe, 3 Jahre, bin ich dann in die Medien gegangen, zum Tele24, damals hat das noch geheissen, Tele Zürich jetzt. Und meine Frau hat beim Radio 24 gearbeitet und der Xavi hat ja das Unternehmen ja geführt und hat das dann verkauft und der hat die ganze Belegschaft dann auf Kurs eingeladen, einfach, dass die Belegschaft auch etwas hat von seinem Verkauf. Und, zuerst wollte ich eigentlich nicht gehen. Und dann bin ich dann gleich gegangen. Und auf dem dreitägigen Trip habe ich nachher meine Frau kennengelernt. Und, das ist zwar wunderschön gewesen, und es ist wirklich so Liebe auf den ersten Blick gewesen. Es ist wirklich heftig und eingeschlagen. Aber das Problem ist, wir sind beide zusammen in einer Beziehung gewesen. Und dann ist es dann eher schwieriger geworden. Also dann ist dann darum sagen, es ist nicht ganz einfach gewesen. Ja. Fortsetzung. Aber ich muss sagen, unter dem Strich, es hat sich gelohnt. Wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und haben 4 Kinder und sind glücklich. Und, das ist halt ab und zu im Leben. Das sind ja so Geschichten, wo das Leben halt schreibt.
Das ist ein steiniger Start gewesen in dem Fall.
Genau, ja. Und, also, schön und steinig. Es sind ja immer beides, so zwei, das sind immer so beide Seiten natürlich. Ja. Und wenn man zurückschaut, ich glaube und hoffe, unsere damaligen Partner sind jetzt auch glücklich und haben jetzt jemanden wieder gefunden. Also von dem her hat sich der Aufwand gelohnt, wie man jetzt mit sieht, was das Resultat ist.
Und eben bei der Laura Mati wissen wir, das ist noch ein Mann da, wo auch Agronom, also noch ein Agronom.
Ja. Bei uns war das ganz langweilig gewesen. Im Studium haben wir uns kennengelernt.
Ja, also langweilig. Also Liebe im Arbeitsplatz.
Liebe am Arbeitsplatz. Ja, ich sage immer, Uni und ETH sind wahrscheinlich die grössten Partnervermittlungsbörsen der Schweiz.
Ja, ehrlich?
Sind wir nicht ein Ausnahmefall, der sich im Studium kennengelernt hat? Ja, wir haben uns dort kennengelernt. Genau. Er hat ein bisschen oben an mir studiert. Und dann hat man sich gekannt. Wir sind da ein kleiner Studiengang gewesen und ein Klüngel und bei diesen Studentenpartys und so lernt man sich dann früher oder später kennen, ja.
Schön. Und jetzt sind wir auf knapp 1000 Meter eben in Oberägeri, genau. Muss man richtig sagen, auf dem kleinen Betrieb. Seit einem guten Jahr sind wir dort angekommen. Ein Jahr mit dem Zirkus unterwegs, also das heisst, ein Jahr ist ein bisschen übertrieben, aber wie viele Monate sind wir unterwegs gewesen, als Familie mit dem Knie?
Ja, 2011 war das gewesen. Wir sind im März eingekriegt mit diesen Wohnwagen, oder? Da sind wir ja dann auch da.
Ja, sind Kinder gewesen dort.
Ja, da sind sie gewesen. Jetzt müssen wir schnell hirnen. Der jüngste Sohn war im Kindergarten gewesen. Und die zwei älteren Söhne sind irgendwie so, glaube ich, dritte und fünfte Klasse gewesen, irgend so etwas in dem. Also das heisst, wir haben, faktisch, das ist ja noch lustig, die sind ja in die Zirkusschule gegangen, die meine Kids, oder? Und wir haben 50% von der Klasse gestellt. Also es sind vier Schüler gewesen und zwei sind unsere Kinder gewesen. Also 50% von der Klasse haben wir gestellt und haben dann ja wirklich ein halbes Jahr auf 15 Quadratmeter gelebt. Also zwar ein grosser Wohnwagen, aber es ist dann schon nicht das gleiche wie daheim die Wohnung. Aber es ist extrem spannend. Am Anfang hat man sich Gedanken gemacht, man nimmt Kinder aus der Schule und so und die müssen das ganze Umfeld...
Das war meine erste Frage, als ich das gesehen habe. Wie haben denn die das gemacht mit diesen Buben?
Ja, wir haben einfach gesagt, wenn wir das machen, dann ist das ein Abenteuer für die ganze Familie und dann machen wir es richtig. Und der Freddy hat mich so schmunzeln gesagt, der Freddy Knie Junior hat gesagt, du bist jetzt der Erste, der mit 3 Kindern direkt hier. Und das ist auch für mich gerade ein bisschen Challenge. Also das heisst, er hat mir den Wohnwagen umbauen und hat dann wie so ein drittes Bett genommen, oder? Es sind so Stufenbett gewesen. Es hat zwar mehr uns gesehen wie ein Kleiderschrank, aber da sind dann so, wir haben diese Kinder können einstossen, so seitlich. Und das ist auch für ihn eine Challenge. Das haben seine Mitarbeiter geregelt, aber nein, es ist wie gesagt, wenn, dann machen wir das Abenteuer mit Hüt und Haar machen. Und es ist lustig, die Erwachsenen machen sich extrem viel Gedanken im Vorfeld. Und für Kinder ist das so, die sind so flexibel. Wir sind mit dem Wohnwagen ab, sind zu Rappi dann, haben parkiert und haben dann zuerst mal den Wohnwagen in Betrieb genommen. Und ab dem Moment ist das fast für Kinder wie ein bisschen zu einer Selbstverständlichkeit geworden, oder? Zumal sind dann die Haustiere nicht mehr die 2 Katzen gewesen, sondern die Elefanten und Kamel und so, oder? Und dazu mal sind die Elefanten noch dabei.
Okay, genau. Ja.
Und wir haben zwar nur 15 Quadratmeter, aber wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir in diesem Jahr extrem gutes Wetter hatten. Und so ist man halt wie als kleines Dorf unterwegs. Und hochspannend finde ich, also, weil es sind Unterschiede, so verschiedene Kulturen, die da zusammenkommen. Also ich habe am Abend, wenn ich zum Beispiel nach der Vorstellung nicht schlafen konnte, habe ich zum Teil Trainerhosen angelegt und bin im Brienz geheiz Telefontenzelt zum Nachtwächter. Und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt, der Marokkaner, der Blal heisst er, und hochspannende Geschichten erlebt. Also ich muss sagen, wir haben das wirklich mit der Familie mit Hüt und Haar gelebt, das Jahr Zirkusknie, und es ist für Kinder sehr prägend und in sehr guter Erinnerung. Obwohl meine Frau hat am Anfang eine Sehnenscheidenentzündung eingefahren. Und zwar, jetzt muss ich sagen, warum. Weil ich bin natürlich immer im Spielen gewesen. Ich habe innerhalb von einem halben Jahr 200 Vorstellungen gehabt, oder? Weil zum Teil Doppel- und Dreifachvorstellungen gehabt. Und meine Frau hat immer den Wohnwagen fahren. Und sie hat, weil sie dann vor uns mit der Direktion dann schon gegangen ist, oder? Die Direktion war noch bei der Schule gewesen, und dann hat sie mit der Direktion, am Mittag ist sie schon gegangen, und am Abend habe ich dann dem Ort noch Vorstellung gehabt. Und sie war so angespannt auf der Autobahn, mit dem 9 Meter Wohnwagen hinten dran und dem Auto, und dann hat sie oftmals Baustellen gehabt, und dann hat sie so verkrampft, das Dings, das Steirad in den Henken. Das ist wirklich die ersten zwei Wochen, hat er jetzt mal schon angefangen, die Arme weh machen, weil sie halt denkt, hey, ich darf ja keinen Unfall haben mit dem, oder? Also, weil der ganze Hausrad ist hinten drin, oder? Und das sind halt alles so Erfahrungen, wo man im Nachhinein darüber lacht, aber man muss sich irgendwie da drin schicken, und das ist dann sehr spannende Erfahrung.
Ja, also es klingt idyllisch auf der einen Seite und eben auch prägend auf der anderen Seite, und sie sitzt jetzt in der ersten Reihe und der Mom geht es wieder gut. Genau.
Ja, das schön. Ist
unterwegs auf der Welt, oder unterwegs mit dem Zirkus mal ein halbes Jahr. Ich weiss, Lara Marti ist immer noch unterwegs bis vor einem Jahr, so 12, 13, 14 Wochen pro Jahr in Afrika zum Beispiel. Was macht man eigentlich als Underwriterin, als Underwriter für die Schweizer Rück in Afrika? Was haben die da gemacht? Genau. Ich habe es gesagt am Anfang, eben Versicherungsmodell entwickelt für Kleinbauern. Das ist ein bisschen grob umschrieben, oder?
Es ist, die Herausforderung in Afrika ist, es ist eigentlich einfach Underwriter zu sein, wenn es, und man muss erst sagen, Rückversicherer versichern ja Versicherer.
Jawohl.
Das heisst, das wären Versicherer, die hätten irgendwelche, sagen wir, irgendwelche Mais gegen Trockenheit versichert, und wir würden diesen Versicherern eine Versicherung geben. Falls wir, wenn in ganz Kenia Trockenheit ist, ist das für die ein Riesenschaden. Und ein Rückversicherer, der hat auf der ganzen Welt, der kann das ausbalancieren. Das wäre jetzt relativ einfach, wenn es die Maisversicherung dort schon gäbe. Und jetzt in Afrika hat man, außer vielleicht in Südafrika, häufig das Problem, es gibt noch gar keine Agrarversicherung. Also habe ich auch nichts zum Rückversichern. Und das Wissen bei diesen Versicherern ist häufig nicht dort, wie die Agrarversicherungsprodukte funktionieren. Das heisst, man geht dann und schaut eigentlich mit den Versicherern vor Ort, wie kann man so ein Produkt entwickeln, was sind die Bedürfnisse, was gibt es für Risiken, eben Dürre oder Fluten sind häufig ein Thema in Afrika. Und dann versucht man herauszufinden, wie man das eigentlich etwas versicherbar ist und wie man das versichern kann. Ja, und dann
geht's. Sehr kompliziert.
Ja. Es ist ziemlich kompliziert. Es ist auch eine Investition wirklich in die Zukunft, weil eben, es braucht wahnsinnig viel Zeit und Ausbildung. Und wir haben viel mit den Leuten eben eigentlich so Trainings gemacht oder Ausbildungen gemacht, um ihnen auch eigentlich wie so ein bisschen Prinzipien von der Agrarversicherung
beizubringen. Das heisst, das hat zum Teil auch mit Hightech zu tun, oder? Dass man mit Satellitenaufnahmen zeigen kann, wo je nachdem eine Dürre im Anmarsch ist oder wie weit das
genau.
Land schon ist.
Also die Herausforderung ist, wenn ich jetzt 1000 Kleinbauern habe und die sind in ganz Kenia verteilt, dass die Kosten, um zu jedem von denen zu gehen und zu schauen, hat jetzt der da einen Schaden an seinem Mais oder nicht. Und das ist absolut nicht praktikabel. Dann ein interessantes Beispiel ist, da hat man eine Versicherung gemacht. In Kenia gibt es viele Hirten eigentlich, die haben Rinder. Und dann hat es, wie zum Beispiel 2011, eine Trockenheit gegeben, wo sehr viele von diesen Tieren gestorben sind, weil sie kein Futter mehr hatten. Und die Idee war nachher, die Tiere zu versichern, damit im Fall von einer Trockenheit die Bauern können Futter kaufen können, damit die Tiere nicht alle sterben, weil das ist dann ihre Lebensgrundlage. Und dann hat man via Satellitentechnologie, der kann wie messen, wie grün ist der Boden. Der kann eigentlich das Chlorophyll in der Pflanze messen. Und wenn das zu braun wird oder brüner als in einem anderen Jahr, dann gibt es eigentlich eine Auszahlung für die Bauern. Also haben wir das via Satellitentechnologie gemacht und dann den Bauern eigentlich die Zahlung direkt aufs Telefon.
alles per Telefon, das ist auch so eine afrikanische Eigenheit.
Das, ist, die, da sind sie uns wahnsinnig voraus. Oder ja. Bei uns kommt jetzt das mit irgendwie Twint oder wie die Sachen heissen langsam.
Und in Afrika funktioniert das schon seit 10 Jahren.
Ja, wenn sie halt Leute keine Bankkonten haben, dann braucht es halt eine andere Lösung.
Das nimmt mich noch wundern, wie wird denn das administrativ geregelt? Also ich meine, man hat ja da nicht irgendwie Bundesordner und Verträge und so weiter und so fort. Also wird das, ist das
alles über Handschlag? Alles über das Handy. Also das ist Handy? Für sich eigentlich die Regierung, die die Bauern versichert haben. Die haben selber herausgefunden, welche sind die Ärmsten und die, die das am meisten brauchen. Die sind auch die, die Versicherung finanziert haben für die Bauern.
Und dann haben wir den Vertrag dann auf dem Handy?
Ja, also der Versicherer bekommt dann eine Liste mit den Telefonnummern und so weiter und dann eigentlich wird das an die Telefonnummern ausgezahlt.
Und wenn du kein Backup hast und das Handy ableitet da irgendwo in der
Sammlung? Ja, das gibt sicher gewisse Schwierigkeiten auch dort drin, aber es ist schlussendlich ist es super innovativ, oder?
Ja,
dass du eben nicht musst das Bankkonto haben, du brauchst auch nicht die Idee und du musst nicht in die nächste Stadt das Geld holen, sondern...
Sehr effizient, nehme ich an.
Ja, das ist also...
Ja, das klingt extrem einfach und effizient.
Ja.
Schön. Ja. Der Sven Vohr ist im Moment unterwegs. Wir haben es ganz am Anfang gehört von der Sendung, unter anderem jetzt diese Woche.
Die kommende Woche.
Die kommende Woche, oder? Ganz kurz vor dem Geburtstag am 7. Dezember, wenn ich richtig
informiert bin. Das unbedingt müssen sagen. Ja, das
ist schon 38 oder 39.
Genau.
Nein, Mann sei droht, zusammen mit einer anderen Walliser Schauspielkollegin, mit Barbara Therporten. Die spielen dort, es ist eigentlich, passt ein bisschen zu der Familie von der Laura Martin. Es ist ein psychologisches Konstrukt, das dort am Laufen ist.
Ja, also das ist eben, Barbara ist noch lustig, die, wir sind zusammen auf dem gleichen Pausenplatz gewesen als Kind, oder? Sie ist zwar 3 Jahre jünger als ich, und in dem Alter ist das relativ ein grosser Unterschied, entweder 3. Klasse oder 6. Klasse. Aber, sie hat auch mit mir, wir einander schon kennt, von Kindsbein auf, so, wo wir in die Schule gegangen sind. Und dann hat jeder so ein bisschen weggegangen. Und jetzt eben für das Projekt, wir haben uns einander mal per Zufall getroffen. Man hat immer so ein bisschen beobachtet, was der andere macht. Und jetzt für das Projekt haben wir dann, bin ich auf Ski zugegangen und gesehen, ob Ski Lust hätte, so etwas zu machen. Und ich habe dann nach Edelmais habe ich wirklich auch wieder etwas ein bisschen anders wollen machen. Logisch, mit Humor und Comedy. Aber ich wollte eine Geschichte erzählen. Weil heutzutage, finde ich halt einfach spannende oder gute Geschichten werden ein bisschen zum Seltenheitswert. Auch für Bühne. Es wird nur noch Kurzfütter, und Pointe, geliefert. Also einfach auch im Handy, oder? WhatsApp und so weiter. Man erzählt sich auch keine Witze mehr. Man stimmt am Stammtisch und tut sich Witze für eine ganze, Volksliteratur, die eigentlich verloren geht durch die Elektronik so, oder? Und ich habe eigentlich das Ziel gehabt, den Humor so in eine Geschichte drüber zu packen. Und das haben wir jetzt im Herbst gestartet mit dem Stück. Wir sind nur zu zweit in dem Stück. Gut, es gibt noch so einen dubiosen Dritten, aber der kann ich nicht ganz verraten. Der ist nicht wirklich offengelegt, so. Aber offiziell sind wir zwei, die Barbara und ich. Wir spielen aber x verschiedene Figuren. Aha. Und, jetzt nächste Woche haben wir das Heimspiel im Wallis. Sind wir zweimal im Lappost. Donnerstag, Freitag, 5.6. sind wir im Lappost und am 19. dann in Düdingen. Im Friburgischen, also das sind jetzt noch die 3 Vorstellungen, die wir haben jetzt das Jahr und dann geht es im Januar, Ende Januar
noch mal weiter. Genau. Das ist im Moment so das Hauptding. Und auf der anderen Seite, heute, ich schaue jetzt schon fast auf die Uhr, noch eine Fernsehsendung vor.
Ja, hin am Abend habe ich bei Teleclub ein Heimspiel, das wollte ich eigentlich jeden Sonntag machen. Und da müssen wir mit dem Nachmittag auch noch ein bisschen drauf vorbereiten, da bin ich dann deine Rolle. Ja, jetzt wird die heute das Topspiel, FC Basel, Blau gegen und Rot. IB, genau. Gegen IB, das ist eins von den Hauptthemen. Und Not gegen Elend, das ist das gestrige Spiel. FC Sion gegen FC Thun, das ist das zweite Thema. Das sind die 2 Themen, die wir heute diskutieren. Zusammen eben mit dem Rolf Ringer auf Teleclub um 6:30. Und das macht mir extrem Spass. Weil das Schöne ist im Sport, oder es wird heutzutage eben sehr viel Live-Berichterstattung natürlich. Also die Live-Spiele, das ist ja fast im Fernsehen fast das einzige Mal, wo noch live funktioniert. Alles andere kann man ja aufzeichnen und irgendwie später zeigen. Aber ich finde, der Sport gibt mehr her als live, weil es stehen ja immer Menschen dahinter, hinter den Resultaten. Und es gibt so viele Phänomene und Sachen. Und das ist das, was mich eigentlich auch dazu bewegt hat, im Sport publizistisch zu arbeiten, dass man so ein bisschen die Dreidimensionalität vom Sport und nicht einfach nur Spiel, Resultat, aus dem Auge, aus dem Sinn, ans nächste Spiel, oder? Läuft ja jeden Abend, laufen ja viele Spiele und so weiter. Und da habe ich so ein Gefäß gefunden. Also einerseits im Hockey haben wir ja das auch und im Fußball, wo man wirklich so halt darüber diskutiert, ja, warum brennt jetzt der Baum in Basel? Oder jetzt dazu mal, wo der Bernie Häusler weg ist und eine neue Vierung und so.
Das einordnen.
Und dann probieren wir das so ein bisschen zu ordnen.
Wirklich ein Multitalent, das wenn vor bis zum Schluss. Schauspieler und Moderator. Es ist am Einwinter, sage ich jetzt so langsam, auf eurem Hof nehme ich an. Was steht jetzt noch an in den nächsten Wochen, Laura Marti? Was ist so im Fokus? Wir sind im Moment im Wechsel zu einem Biobetrieb.
Genau, wir sind in Umstellung seit Anfangsjahr. Also was immer im Fokus steht, sind natürlich unsere Tiere. Die wollen zweimal am Tag Futter. Hätten wahrscheinlich gerne dreimal am Tag Futter, ja. Aber sie bekommen zweimal am Tag Futter. Da muss man morgen und Abend in den Stall. Eben heute Abend gehen wir dann in den Stall, wenn du dann Fernsehen gehst.
Ich komme dich mal besuchen. Ich
will unbedingt. Das, ja. Unbedingt. Genau, dann irgendwann das Holzen. Wir heizen unsere Wohnung und wir haben noch drei Mietwohnungen mit Holzschnitzel. Das ist Holz,
komm, im Winter. Kann ich meine Söhne schicken für das Holzen?
Ja, unbedingt.
Hä?
Unbedingt.
Weil ich finde, die müssen die Erfahrung aber schon ein bisschen machen. Ja, ja. Weil es ist, die haben aber immer noch das Gefühl, das Geld wachsen auf den Bäumen. Aber
dann können sie mal einen Baum umtun und dann schauen, was oben drauf wächst.
Genau. Einer davon sitzt jetzt in der ersten Reihe. Wir reden da nachher drüber, gell, was der Papi hier abmacht.
Bist gut.
Gut.
Genau.
Neue Arbeitsbeziehungen, die hier geschaffen worden sind. Also, ja, schön.
Genau, solange unsere Tochter noch zu klein ist für Kinderarbeit, nehmen wir auch.
Ja, das ist ja sehr gut. Ja, ja. Genau. Wunderbar.
Also eben das ist immer ein Thema, das Holzen wird das Thema einmal. Und dann sind wir eigentlich am unser Fleisch direkt vermarkten und sind natürlich jetzt neu in der Region und müssen uns da einen Kundenstamm aufbauen. Jetzt haben wir gerade zwei Tiere gemetzelt, die wir dann abpacken, machen wir Gulasch. Draußen so ein Convenience Food aus. Und da sind wir dran, einfach das alles zu entwickeln, eine Homepage zu entwickeln und das versuchen, Leute zu finden, dass das Fleisch am Schluss nicht bei uns im Gefrierer endet. Ja.
Na, schade. Schön. Genau. Schön, habt ihr euch Zeit genommen für den Zwischenhalt bei uns im Persönlich. Das war es nämlich schon gewesen. Merci vielmals fürs Zuhören. Ja, wir sind schon durch. Es geht immer so schnell, gell? Und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag an dem ersten Advent. Merci vielmals für den Besuch. Dankeschön. Dankeschön.
Ich hoffe, euch ist es genau gleich gegangen beim Hören von dieser Sendung, wie Sven vorher und er gesagt hat, was schon durch? Wäre schön, würde mich freuen. Das war die Sendung persönlich mit dem Christian Zeugin und Gäste sind Laura Marti Itten. Sie ist Agronomin und der Sven vorher Komiker. Die ganze Sendung ist aus der Ägerihalle in Unteregeri gekommen und Technik gemacht hat Severin Bucher und der Patrick Arnold. Nächsten Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent, ist Sonja Hassler mit Sven Urbasler im Theater Taburettli in Basel. Mit der Anita Fetz, sie ist Unternehmerin und Politikerin, nach 20 Jahren im Ständerat ist sie zurückgetreten. Und der Gilles Tschudi sitzt dort ebenfalls auf dem Stuhl, Schauspieler, und er spielt im Moment ja der legendäre H.D. Läppli. Die ganze Sendung, wie gesagt, aus dem Theater Taburettli in Basel. Wenn ihr weiter dabei seid, würde es uns freuen. Der Eintritt ist frei, ihr könnt einfach kommen. Und wenn ihr sagt, Basel ist mir zu weit, dann kommen wir doch am 15. Dezember auf Bern in den Kursaal oder 22. Dezember auf Winterthur ins Casino-Theater oder dieses Jahr die letzte Sendung am 29. Dezember in St. Gallen Lokremise. Die ganzen Daten auf das Jahr 2020 bei uns online unter srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.